SWR aktuell, global.
Herzlich willkommen zur Umweltsendung Global in SWR aktuell mit Elke Klingenschmidt. Was erwartet Sie in der kommenden halben Stunde? Zunächst mal geht es um Tierleid, nämlich das unserer Mastschweine. Und es geht um das schwarze Gold, den Kakao in der Schokolade, mit der wir uns jetzt die dunkle Jahreszeit versüßen. In den Anbauländern Afrikas steigt zwar die Produktion des Kakaos, die Produzenten haben davon aber fast nichts. Schinken, Salami, Schnitzel. Wir Deutschen lassen uns unser Schweinefleisch schmecken. Pro Kopf essen wir jeden Monat 3 Kilo davon im Schnitt. Die Hälfte dessen, was wir an Fleisch verzehren, ist Schweinefleisch. Vielleicht würde einigen von uns der Appetit auf Schweinefleisch vergehen, wenn sie wüssten, wie grausam es im Schweinestall zugeht.
Mehr als 20 Millionen Mal im Jahr quieken in deutschen Schweineställen jährlich männliche Ferkel, weil sie kastriert werden. Passiert das nicht, dann kann das Fleisch ungenießbar werden. Das lässt sich so erklären: Wenn die männlichen Schweine geschlechtsreif sind, schütten sie Hormone aus. Ihr Fleisch riecht dann unangenehm, beim Braten wird das noch schlimmer. Ein schneller Schnitt ohne Betäubung bei vollem Bewusstsein, ein Quieken, das ist schon immer so. Und die meisten Bauern sehen noch keinen Grund, warum sich das ändern sollte. Das sehen Tierschützer aber durchaus anders. Wissenschaftliche Studien zeigen zudem, schmerzfrei ist die Sache ganz gewiss nicht. Susanne Zölz, Tierärztin an der Uni München, hat während und nach der Prozedur die Cortisolkonzentration im Ferkelblut gemessen. Der Stoff gilt als Schmerzhormon. Ihr Befund?
Also ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass die Kastration ein schmerzhafter Eingriff ist, der aber, und dieser Punkt ist uns sehr wichtig, nicht nur während der Kastration Schmerzen verursacht, sondern auch nach der Kastration Schmerzen verursacht.
Unsere Nachbarländer gehen mit den Mastschweinen schon länger anders um. Hier die aktuellen Alternativen.
Eine Alternative zur Ferkelkastration ist die Ebermast, also Ferkel gar nicht kastrieren, sondern unkastriert mästen. In Großbritannien und Irland ist Ebermast die Regel. In Frage kommt auch eine Impfung gegen Ebergeruch. Mit 2 Spritzen wird die Hormonproduktion der Schweine unterdrückt. Tierschützer halten die Methode für sehr tierschonend. Die 3. Möglichkeit ist die Kastration mit Schmerzmittelgabe und unter Vollnarkose, üblicherweise mit einem Gas, das die Ferkel über Masken einatmen. In der Schweiz ist das seit Jahren eine gängige Methode.
Ab dem 1. Januar 2021 müssen die Schweinebabys nun auch in Deutschland vor dem Schnitt betäubt werden. Ob dieses Datum nun wirklich ein Grund zum Jubeln ist, darüber habe ich vor dieser Sendung mit dem Verhaltensphysiologen Professor Volker Stefanski von der Uni Hohenheim gesprochen.
SWR aktuell, global, das Gespräch.
Herr Stefanski, vor 7 Jahren wurde bereits von der EU beschlossen, dass Ferkel nicht mehr ohne Betäubung kastriert werden dürfen. Geradezu mittelalterlich diese Praxis des Ferkelkastrierens ohne Betäubung. Was sagt denn eigentlich unser Tierschutzgesetz dazu?
Im Paragraph 6 des Tierschutzgesetzes steht überhaupt, dass wir ein Verbot der Amputation von Körperteilen von Tieren haben. Und wenn Sie an Hunde denken beispielsweise, ist das Amputieren der Rute oder von Teilen des Ohres ja verboten. Hier gibt es explizite Ausnahmetatbestände im Tierschutzgesetz. Dazu zählt beispielsweise die Kastration von Ferkeln. Es handelt sich um eine Amputation. Und wenn man das ganze Thema berücksichtigt, wäre ja auch also die Integrität, also das Komplettlassen eines Organismus ein Argument.
Ja, wir verletzen ja die Tiere, wenn wir ihnen das antun. Könnte man diesen unangenehmen Geruch nicht einfach wegzüchten?
Tja, Sie wissen, wie erfolgreich unsere Züchter sind. Sie züchten uns Milchkühe, die 3-fache Menge an Milch geben als noch vor 50 Jahren. Und natürlich haben sie sich auch am Ebergeruch versucht. Aber das ist nicht so einfach, das zu tun. Wenn wir nun solche Tiere züchten würden, die diesen Ebergeruch nicht mehr haben, dann haben wir auch Tiere, die nicht mehr fruchtbar sind. Und das trifft nicht nur auf die Eber zu, sondern dann halt auch auf die Sauen. Und das ist einfach der Stand der Wissenschaft. Das hat sich nicht durchgesetzt. Das ist nicht so einfach. Die sind seit 30 Jahren dran und die Lösung gibt es immer noch nicht.
SWR aktuell global im Gespräch mit dem Verhaltensphysiologen Professor Volker Stefanski von der Uni Hohenheim. Wir sprechen über das Ende der betäubungslosen Ferkelkastration, ein Wortungetüm. was ja am 1. Januar 2021 umgesetzt wird. Die letzten Jahre wurde ja immer noch viel gestritten, was denn am besten sei für das Kastrieren der Ferkel, örtliche Betäubung oder Gasnarkose. Oder, das klingt ja sehr elegant, die Immunokastration. Welches Verfahren würden Sie denn empfehlen, auch aus Tierschutzgründen vielleicht und warum?
Ich würde ganz klar die Immunkastration empfehlen. Ich argumentiere hier zunächst mal aus Sicht des Tieres, aber auch des Verbrauchers. Und hier hätte ich die Immunkastration ganz vorne stellen. Zum einen reduziert sie den Ebergeruch zuverlässig. Sie vermindert auf der anderen Seite aber auch die Aggression und das sexuelle Verhalten der Eber. Ja, und das Verfahren ist einfach auch sicher für den Anwender, für den Verbraucher. Und ich sehe überhaupt kein wissenschaftliches, vernünftiges Argument, warum man das nicht präferieren sollte.
Denn durchgesetzt, Sie haben schon gesagt, es wurde nicht präferiert, durchgesetzt bei den Schweinebauern hat sich jetzt die Betäubung mit dem Narkosegas Isofluran. Und damit werden die Ferkel kurz betäubt, bevor ihnen dann die Hoden abgeschnitten werden. Sie sagen, das ist nicht das optimale Verfahren. Warum nicht?
Das Narkosegas ist nur für eine Betäubung der Tiere verantwortlich, aber nicht für diese Schmerzausschaltung. Die Tiere müssen also von ihrer Mutter getrennt werden, mindestens 30 Minuten vor der eigentlichen Amputation des Hodens werden sie also getrennt. Man injiziert ihnen ein Schmerzmittel, damit nach der Entfernung des Hodens keine Schmerzen auftreten. Und dieses Handling, dieser Stress hat substanzielle Auswirkungen, das weiß man, auch auf das spätere Leben von Ferkeln. Ja, zum Zweiten muss man sagen, wie kann das überhaupt kontrolliert werden, dass so eine Narkose vernünftig funktioniert? Das heißt, haben wir eine richtige Dosierung dieses Narkosegases? Ist die Betäubung tief genug? Oder was machen wir, wenn es zu Narkosezwischenfällen kommt? Unsere Landwirte, die das dann auch zukünftig tun dürfen, werden in einer Schulung von etwa 10-12 Stunden hier drauf vorbereitet. Dieses steht aber natürlich im Gegensatz beispielsweise zu einem Anästhesisten in einem Klinikum, der für ein Studium der Medizin viele, viele Jahre braucht. Also hier sehe ich einen gewissen Vorbehalt da drin.
Außerdem ist Isofluran ein umweltschädliches Klimagas. Und wenn die Bauern das nebenbei auch noch inhalieren, ist ja auch nicht so gesund.
Da haben Sie vollkommen recht. Zwei ganz wichtige Punkte, die Sie da noch ansprechen. Also der Umweltaspekt, eines der klimaschädlichsten Gase, die wir kennen. Und das konterkariert natürlich auch die Bestrebungen auch der Bundesregierung, gerade im Klimaschutz Vorreiter zu sein. Und man muss natürlich sagen, ein Schweinestall ist in dem Sinne auch kein OP-Saal, wo natürlich Narkosegase auch eingesetzt werden, aber natürlich unter ganz anders kontrollierten Bedingungen.
Freute Sie aber trotzdem, dass die Ferkelqual ab diesem Termin jetzt doch etwas weniger wird?
Natürlich freut es mich einerseits, dass es also endlich nach 10 Jahren gelungen ist, wozu sich die Branche eigentlich schon vor weit über 10 Jahren selbst verpflichten wollte, dass nämlich die Kastration ohne Betäubung aufhört. Das ist natürlich absolut ein Pluspunkt. Auf der anderen Seite wischt das ja nun nicht die klaren Vorteile der Immunkastration vom Tisch. Wir haben uns meiner Ansicht nach nicht für den Goldstandard, finde ich, entschieden.
Sie selbst forschen ja an der Uni Hohenheim weiterhin an dieser Immunokastration, weil Sie sie ja für den besten Weg halten. Da geben Sie nicht auf.
Ja, wir forschen in der Tat weiter dran. Selbst wenn das Verfahren der Immunkastration schon seit etwa 20 bis 25 Jahren auch erprobt ist, kann man hier weiterhin noch Verbesserungen vornehmen, optimieren, um Tierschutz und Umweltaspekte weiterhin zu optimieren. Und das interessiert uns natürlich in unserem Forschungsprojekt, hier das Potenzial auch voll auszureizen.
Was muss denn passieren aus Ihrer Sicht von Seiten der Politik, damit dieses tierfreundliche Verfahren vielleicht Fuß fassen könnte?
Naja, also zuerst mal muss ich sagen, die Landwirte sind für mich häufig die schwächsten Glieder auch in der Kette. Ich habe in vielen Gesprächen erlebt, dass gerade auch Landwirte gegenüber dem Verfahren der Immunkastration auch sehr, sehr offen eingestellt sind. Viele Junge sind sehr, sehr progressiv und die sehen natürlich die Vorteile. Es hapert dann allerdings daran, wenn ein Landwirt sich für das Verfahren entscheiden würde, der Immunkastration, und er findet keinen Abnehmer für diese Tiere. Ja, was ist erforderlich? Da wäre ein gemeinsamer Wille aller Beteiligten notwendig. Aber solange ökonomische Gesichtspunkte einzelner, beispielsweise der Schlachthöfe, der Schlachtindustrie hier überwiegen, vor dem Gesichtspunkt des Tierwohls, da wird sich dann nicht allzu viel ändern. Ja, es muss klare Vorgaben geben hinsichtlich der Politik, dass das Tierwohl zu priorisieren ist.
Sagt der Verhaltensphysiologe Professor Volker Stefanski von der Uni Hohenheim. Die Spritze für die Immunkastration der Ferkel enthält übrigens keine Hormone, sondern nur physiologische Botenstoffe. Das Fleisch dieser Tiere ist also kein Hormonfleisch, wie manche befürchten. Zu einem anderen Thema. Schoko-Nikoläuse, Pralinen, Plätzchen mit Schokoladenglasur. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit greifen wir besonders gern zur Schokolade. Vor allem Kinder lieben sie. Doch in den Anbauländern sind es oft auch die Kinder, die unter prekären Bedingungen auf den Plantagen arbeiten müssen. Geändert hat sich trotz zahlreicher Versprechungen nicht viel. Die Kinderarbeit nimmt sogar zu. Und die Schokoladenriesen drücken sich vor ihrer Verantwortung, obwohl die Nachfrage nach Kakaobohnen und damit auch die Gewinne steigen. Dunja Sadaki berichtet.
Eine Kakaoplantage in der Region Abuesa im Süden der Elfenbeinküste. Die Polizei ist gekommen, um zu kontrollieren. Wo arbeiten Kinder auf den Kakaoplantagen, anstatt zur Schule zu gehen? Ein kleines Mädchen, etwa 7 Jahre alt, mit rosa Pulli weint und klammert sich an seine Mutter. Die beteuert, das Kind arbeite nicht, aber sie ist dieses Jahr nicht in die Schule gegangen. Wir hatten dieses Jahr kein Geld für die Schulgebühren. Trotzdem, Mutter und Tochter kommen mit aufs Revier, sagt Polizeichefin Rosa Kanda der Nachrichtenagentur Reuters. Wir haben Tochter und Mutter mitgenommen. Die Mutter kann uns zeigen, dass das Kind in Klasse 2 gehört und zumindest im vergangenen Jahr zur Schule gegangen ist. Hier wird kontrolliert, was in der Elfenbeinküste schon lange ein großes Problem ist. Kinderarbeit. Laut einer aktuellen Studie des NORC-Forschungsinstituts an der Universität von Chicago arbeiten rund 1,6 Millionen Kinder in der Kakaoproduktion in den Kakaonationen Ghana und Elfenbeinküste. Die Bilanz der Studie ist bitter. Der Gesamtanteil der Kinderarbeit hat in den letzten 10 Jahren zugenommen, genau wie die Kakaoproduktion. Die Gewinner seien nicht die Erzeuger, erzählt João Kofi Jean-Baptiste. Er ist Kakaobauer in Tafisu, im Zentrum der Elfenbeinküste. Die sinkenden Kakaopreise und die Corona-Pandemie hätten die Bauern zusätzlich getroffen, auch wenn die Regierung den Preis für ein Kilo Kakao festgesetzt habe, auf umgerechnet ca. 1,50 Euro. Es ist alles sehr anstrengend. Das Geld reicht hinten und vorne nicht. Die Kinder müssen zur Schule gehen, die Arbeiter müssen bezahlt werden. In diesem Jahr hatten wir dank der festen Preise wenigstens etwas Geld. Es gibt nicht genug Kakao, da die Erde nicht mehr so fruchtbar ist. Weil das Geld knapp ist und Erntehelfer zu teuer geworden sind, müssen häufig Kinder nach der Schule auf den Plantagen ihrer Eltern mithelfen. Menschenrechtsorganisationen prangern seit Jahren an, dass große Schokoladenhersteller wie Nestlé oder Mars schon längst Kinderarbeit in ihren Lieferketten hätten abschaffen können. Bru Alatin ist der Länderdirektor der World Cocoa Foundation, einer Organisation von rund 100 führenden Unternehmern der Kakaobranche. Er sagt, es habe deutliche Fortschritte gegeben. Der Kakaosektor hat in der Tat versprochen, die Kinderarbeit auf Plantagen zu reduzieren. Es wurden Anstrengungen unternommen und es gibt positive Entwicklungen. Der Zugang zur Bildung hat sich in den letzten 10 Jahren stark verbessert. Aber wir schätzen, dass derzeit leider nur etwa 10-20% der Kakaolieferkette in der Elfenbeinküste und Ghana durch wirksame Schutzsysteme abgedeckt sind. Viele unserer Partner sind kürzlich erhebliche Verpflichtungen eingegangen, um diese Abdeckung zu erhöhen, sodass wir auf dem richtigen Weg sind. Vor dem obersten Gerichtshof in den USA wird gerade darüber verhandelt, ob Schokoladenunternehmen für Kinderarbeit auf den afrikanischen Plantagen verantwortlich gemacht werden können. Mittlerweile haben auch die kakaoproduzierenden Nationen Elfenbeinküste und Ghana gemeinsam reagiert. Seit Oktober müssen Käufer von Kakaobohnen eine Prämie von etwa 400 US-Dollar pro Tonne zahlen. Große Hersteller von Schokoladenprodukten stehen auch in diesem Zusammenhang wieder am Pranger. Schon jetzt versuchen sie laut Kritikern, die Prämien durch Tricks zu umgehen.
Auch in Mittelamerika sind Menschenrechte keine Selbstverständlichkeit. In Nicaragua kämpft die Anwältin Lottie Cunningham seit mehr als 20 Jahren für die Land- und Menschenrechte indigener Völker und Afroamerikaner. Die Regierung hat diese Gemeinschaften lange Zeit marginalisiert und sogar ihr Land enteignet, um an die Bodenschätze zu kommen. Für ihr Engagement bekommt Lottie Cunningham dieses Jahr den alternativen Nobelpreis. Der Right Livelihood Award würdigt den Einsatz für Menschenrechte, Pressefreiheit, bürgerliche Freiheiten und Umweltschutz. Anne Demme mit einem Porträt der Preisträgerin.
Seit rund 20 Jahren setzt sich Lottie Cunningham für die Miskito-Gemeinschaft, einem indigenen Volk, ein, dem sie selbst auch angehört. Die 61-Jährige wollte ursprünglich Krankenschwester werden, entschied sich später aber dann für das Jurastudium. Sie wurde Rechtsanwältin und gründete das Zentrum für Gerechtigkeit und Menschenrechte der Atlantikküste in Nicaragua. In der Corona-Krise und nach den Wirbelstürmen ist ihr Engagement einmal mehr gefragt. Wir als zivilgesellschaftliche Organisation versuchen zu helfen, aber uns fehlt natürlich das Budget. Es sind einfach zu viele Menschen, die jetzt Hilfe brauchen. Wir haben nach den Tropenstürmen ein Notfallkomitee gegründet und uns auf die einzelnen Gemeinden aufgeteilt. In so einer katastrophalen Situation müssen wir die Menschen schnell unterstützen und ihnen die notwendigsten Dinge bereitstellen, Nahrungsmittel, Wasser. Der Staat selbst übernehme keine Verantwortung, im Gegenteil. Die Regierung von Daniel Ortega hat sich nie um die Belange der indigenen Gemeinden gekümmert. Vor diesen Naturkatastrophen gab es bereits gewaltsame Konflikte um ihr Land. Die Region ist reich an natürlichen Ressourcen, die das Interesse von Unternehmen aus aller Welt wecken. Die Regierung in Nicaragua hat die indigenen und afrikanischstämmigen Gemeinschaften immer wieder versucht zu enteignen, um die Ausbeutung der Bodenschätze voranzutreiben, obwohl die Verfassung den Schutz ihres Landes garantiert. Die Folge? Viele Menschen wurden vertrieben, ihr Land geplündert. Insbesondere in den letzten 10 Jahren haben wir unter diesem Verlust gelitten. Es hat einen zerstörerischen Effekt. Wir haben nicht nur eine materielle, sondern auch eine spirituelle Beziehung zu unserem Land. Die Menschen haben Angst, ausgelöscht zu werden, ihre Identität zu verlieren. Lottie Cunningham gilt weltweit als Vorbild. Sie verteidigt immer wieder erfolgreich die Rechte der indigenen Gemeinden und hat Strategien entwickelt, die auf der ganzen Welt angewendet werden, um sich gegen Enteignungen zu wehren. Die Jury musste nicht lange bei der Vergabe des alternativen Nobelpreises überlegen, erklärt der chilenische Ökologe Juan Pablo Orrego Silva, einer der Juroren.
Sie verteidigt das Land ihres Volkes und der afrikanischstämmigen Gemeinschaften und setzt sich zugleich für die Umwelt- und ökologische Standards ein. Sie ist eine fantastische Person, eine außergewöhnliche Frau, Aktivistin, Indirena.
Für Lottie Cunningham ist der Preis sehr wichtig. Er verleihe der indigenen Gemeinschaft eine Stimme. Es ist für ganz Nicaragua wichtig, denn das Land befindet sich in einer schweren Krise. Menschenrechte werden verletzt und die Welt erfährt auf diese Weise davon.
Die Corona-Krise hat weltweit viele Facetten. In Europa ist es auch weniger Verkehr, weniger Produktion und damit weniger CO2-Ausstoß. Auf der anderen Seite gibt es mehr Müll. Die UNO schätzt, dass in 2020 für über 135 Milliarden Euro Mund-Nasen-Masken verkauft worden sind und dass 75% davon einfach in der Umwelt landen. In Frankreich haben 2 Aktivisten auf einem Marsch durch das ganze Land weggeworfene Masken aufgesammelt. Eine ganze Menge. Bei der Ankunft vor dem Pariser Rathaus hat Stefanie Markert die beiden Umweltaktivisten getroffen.
Frédéric und Edmund aus Marseille haben sie aufgespießt, auf mit Klebeband umwickelte Stöcke. Hunderte hellblaue Einwegmasken. Die Mit-40er stehen mit orangefarbenen Pudelmützen vor dem Pariser Rathaus, Fotograf Frédéric erklärt.
Willkommen in Paris. Die haben wir nur in Paris bei unserer Ankunft aufgesammelt. Wir konnten gar nicht alle mitnehmen. Sie liegen auf den Metrogleisen, an Baustellen, auf Parkplätzen von Supermärkten. Diese Masken sind eine eklige Plage.
Von Marseille bis in die Hauptstadt haben Frédéric und Edmund 880 Kilometer zu Fuß zurückgelegt und in knapp 60 Tagen 6.300 Masken aufgelesen.
Wir sind entlang der Linie des Hochgeschwindigkeitszuges TGV gelaufen. Mit 25 Kilo Rucksäcken sind wir über Hügel gewandert und durch Flüsse gewartet. Die Masken sind der Müll des Jahres 2020. Es ist eine Minderheit, die etwas wegwirft, nur 5-10%. Wir wollen Mut machen, jeden Tag etwas aufzusammeln. Dann wird es sauberer.
Eine bürgerschaftliche Geste, keine Politik. Beide kämpfen gegen Plastikmüll in den Meeren und nun gegen Masken. Ein Stück Müll am Tag, so heißt der Verein, den Edmund vor 4 Jahren mitgegründet hat. Der frankophile Engländer hat bereits ein Buch über eine Tramtour zum Müllsammeln durch seine Wahlheimat Frankreich geschrieben. Der Ex-Geschäftsmann war früher viel mit dem Flugzeug unterwegs und hat tausende Kippen auf die Straße geworfen. Nun ist er stolz auf die Bilanz von ein Stück Müll am Tag für 2019. Über 50 Sammelaktionen von der Basilika in Marseille bis zu Brennpunktvierteln der Hafenstadt.
Papa Noel, tu m'entends? Weihnachtsmann, hörst du mich? Mach den Menschen bewusst, dass sie keine Masken, keinen Müll wegwerfen, sondern alles aufsammeln. Das ist dies Jahr mein einziger Wunsch.
C'est ma seule lettre pour cette année.
Zum Schluss noch ein Blick nach Australien. 3 Milliarden Tiere sind vor einem Jahr bei den Waldbränden des vergangenen australischen Sommers gestorben. Von den geretteten Tieren, zum Beispiel Koalas mit verbrannten Pfoten, sind gerade erst die letzten wieder in die Wildnis entlassen worden. Doch für viele war das Überleben nur der Beginn neuer Gefahren. Ihre Nahrungsquellen sind bei den Buschfeuern zerstört worden und gleichzeitig toben schon wieder neue Brände im australischen Sommer. Lena Bodewein berichtet.
Kläglich jammernde Koalas mit verbrannten Pfoten und versenktem Fell. Eingewickelt in Verbände, in Koala-Krankenhäusern. Bilder aus den Waldbränden in Australiens schwarzem Sommer, die Herzen weltweit berührten. Millionen Dollar an Spenden für die Tierkliniken kamen zusammen. Menschen aus allen Ländern strickten Beutel für Känguru- und Koala-Waisen. Neben den Verbrennungen, der Dehydrierung und dem Hunger hatten sie auch unter den psychischen Belastungen zu leiden, erzählt Dana Mitchell vom Tierrettungszentrum auf Kangaroo Island. Sie haben sich zu einem Ball zusammengerollt, sie hatten keinen Kampfinstinkt mehr. Und bei vielen waren die Verbrennungen so schlimm, dass wir sie nur noch erlösen und einschläfern konnten. Auf Kangaroo Island allein sind 40.000 Koalas durch die Waldbrände im vergangenen Sommer gestorben. Jetzt leben nur noch rund 10.000 Tiere dort. Koalas gibt es nach verschiedenen Schätzungen nur noch 40.000 oder höchstens 100.000 in ganz Australien. Insgesamt aber sind bei den Bränden zu Beginn des Jahres 2020 3 Milliarden Tiere gestorben, so besagt es ein Bericht, den der WWF jetzt vorgestellt hat. 143 Millionen Säugetiere, 2,5 Milliarden Reptilien, 180 Millionen Vögel, 51 Millionen Frösche. Diese Zahlen sprengen die Skala und sie machen noch einmal das beispiellose Ausmaß der australischen Waldbrände deutlich und dass wir dem stark entgegentreten müssen. Der neue Bericht zeige klar, dass die Brände eine der schlimmsten Katastrophen für die Tierwelt in der modernen Geschichte waren. Australiens Fauna ist einzigartig. Viele Arten existieren nur hier, wie zum Beispiel auch das Schnabeltier. Aber auch diese Besonderheit der Natur, ein Säugetier, das Eier legt, ist gefährdet. Wo vor wenigen Jahrzehnten noch tausende Tiere waren, sind jetzt nur noch ein paar hundert übrig. Die Dürre macht ihnen zu schaffen, sagt Jake Maney vom Australian Reptile Park. Die Feuer könnten sie im Wasser zwar noch überleben, aber ihre Gewässer werden in der Folge immer flacher, immer dreckiger und dann sterben sie. Jake Maney ist Teil der Aussie Ark, der australischen Arche, eine Initiative, um gefährdete Arten zu retten. Tasmanische Teufel, Koalas oder Schnabeltiere. Wir retten sie aus flachen Gewässern, setzen sie um in tiefere Gegenden oder wir peppeln sie erstmal hier auf und lassen sie dann wieder frei. Jake war auch im Karottenkopter im Einsatz. Einige Känguruarten hatten unter den Bränden besonders gelitten. Ihre Nahrungsquellen waren verbrannt. Also haben Jake Maney und Kollegen Karotten und Süßkartoffeln per Helikopter abgeworfen. Der Nahrungsmangel ist nach wie vor das Problem für die Tiere, die überlebt haben. Die letzten Patienten aus den Koala-Krankenhäusern werden entlassen. Währenddessen lässt der WWF versuchsweise Eukalyptussamen von Drohnen abwerfen, um Futter und Lebensraum für die Tiere zu schaffen. Wenn das nicht hilft, drohen nicht nur ihnen neue Brände, sondern auch der Hungertod.
Und damit endet diese Ausgabe des Umweltmagazins Global in SWR aktuell. Mein Name ist Elke Klingenschmidt. Ich sage Tschüss und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.